SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Also, wenn ich noch Kind wäre und wenn ich mir das aussuchen könnte, dann würde ich tatsächlich aktuell lieber in Schleswig-Holstein, in Berlin oder vielleicht sogar in Thüringen leben, als hier im Saarland. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen provokant, aber im aktuellen Kinderrechteindex vom Deutschen Kinderhilfswerk, da schneidet das Saarland ziemlich schlecht ab und belegt im Bundesvergleich einen der hinteren Plätze. Und warum, das hat sich SR3-Reporterin Simin Zerdegi genauer angeschaut, jetzt bei mir im Studio. Simin, an welchen Stellen sieht es denn besonders dramatisch aus im Saarland?
Also eins kann man klar sagen, bei der Gesundheitsversorgung. Alarmierend ist, dass wir im Saarland die zweithöchste Säuglingssterblichkeit haben, also von Kindern unter einem Jahr. Sie liegt mit 4,0 von 1000 Neugeborenen weit über dem Bundesdurchschnitt, der ist bei ca. 3. Auch bei der Versorgung mit Kinderärzten belegt das Saarland einen der hinteren Plätze. Hier kommen im Durchschnitt auf 10.000 Kinder 4,2 Kinderärzte. Im Bundesdurchschnitt ist man bei 4,5. Und wenn man auf die Therapeuten guckt, auch da könnten es mehr sein. Hier haben wir nämlich im Saarland 3,0 auf 10.000 Kinder. Auch, ich habe Benedikt Brixius, den Sprecher der Kinderärzte im Saarland, danach gefragt, weil mich das gerade mit der Säuglingssterblichkeit interessiert hat, nach den Gründen. Und er hat gesagt, das könnte zum einen an der generell schlechteren Gesundheit Situation der Saarländer liegen. Wir haben da ja schon öfter drüber gesprochen, aber vor allem auch aktuell am Hebammenmangel. Also da könnte man auch nochmal was gegen tun. Gucken wir auch noch auf eine andere Kategorie. Auch beim Recht auf einen angemessenen Lebensstandard für Kinder schneidet das Saarland nicht so gut ab. Grund dafür unter anderem die vielen Schulabbrecher, eine zu hohe Armutsquote bei Kindern und zu wenig Kita-Plätze. Und daraus folgt dann auch das schlechte Abschneiden in einer weiteren Kategorie, und zwar dem Recht auf Bildung. Denn im Bundeslandvergleich ist die Zahl der Kinder, die überhaupt nicht in die Kita gehen, am zweithöchsten, war diese Woche ja auch schon Thema bei uns. Ja. Und die Kinder, die dann hingehen, für die gibt es im Bundesdurchschnitt bei uns zu wenig Betreuer.
Ja, da ist mein erster Gedanke jetzt mal, oh je, das klingt ja alles nicht so gut. Gibt es denn vielleicht aber auch Bereiche, in denen das Saarland richtig gut dasteht?
Also richtig gut muss man sagen, in keiner der Kategorien. Aber das Kinderhilfswerk, das betont, dass seit dem letzten und ersten Kinderrechteindex 2019, sie sagen, Boden gut gemacht wurde. Zum Beispiel bei der Beteiligung von Kindern, bei der Mitsprache. Es ist inzwischen rechtlich verankert, dass Gemeinden Kinder bei relevanten Fragen beteiligen müssen. Ob das jetzt auch so umgesetzt wird, ist eine andere Frage. Aber auf der anderen Seite ist das Recht auf Beteiligung immer noch nicht in unserer Landesverfassung verankert. Immerhin lobt das Deutsche Kinderhilfswerk das 2023 eingeführte Kinderschutzgesetz, eine Strategie, um Kinderschutz und Kinderrechte zu stärken.
Ja, daraus könnte man lesen, dass sich die saarländische Landesregierung den letzten Kinderrechteindex ja vielleicht zu Herzen genommen hat.
Zumindest bei ein paar Punkten, ja. Und das ist auch im Sinne von diesem Index. Damit soll darauf aufmerksam gemacht werden, wie Kinder in unserer Gesellschaft leben. Es bezieht sich auf die UN-Kinderrechtskonvention. Und insgesamt sieht das Deutsche Kinderhilfswerk erheblichen Nachholbedarf bei der Umsetzung dieser Konvention im Saarland. Andere Bundesländer haben schon gezeigt, wie es geht. Das Saarland muss an vielen Stellen noch mal ran, damit Kinder hier gut und gerne leben können.
Ja, dann sind wir gespannt auf den nächsten Kinderrechteindex. Aber heute ist erstmal der zweite deutschlandweite Kinderrechteindex veröffentlicht worden. Und das Saarland schneidet da nicht gut ab. Danke dir, Simin Zerdegi. Nicht ein halbes Leben lang, aber immerhin 2 Tage lang bis in die Abendstunden. Da wurde im Landtag debattiert diese Woche. Aber am Schluss stand diese Zahl fest, 13,3 Milliarden Euro für den saarländischen Doppelhaushalt und auch neue Schulden, die das Land in den kommenden 2 Jahren aufnehmen wird. SR3-Politikreporterin Sabine Wachs hat die Debatte gestern und vorgestern bis zum Ende jeweils verfolgt. Warum ging das so lang?
Ja, das war schon eine ganze Menge Holz, die da abgehandelt werden musste. Der Haushalt wird ja nie direkt in seiner Gesamtheit verabschiedet, sondern auch jeder Etat der Ministerien, des Landtags, der Staatskanzlei, der wird nochmal einzeln debattiert und einzeln verabschiedet. Und hinzu kommt auch immer noch die Generaldebatte. Die war am Dienstag und das ist ja traditionell auch eine Generalabrechnung der Opposition mit der Landesregierung und mit dem Haushalt der Landesregierung. Und da gab es schon am Dienstag heftige Debatten, zum Beispiel über das Thema Stellenaufbau. 700 neue Stellen in der Landesverwaltung, die sollen in den kommenden 2 Jahren geschaffen werden. Und die CDU sagt, das sind zu viele Stellen an der falschen Stelle, denn es sind nicht nur neue Lehrer und Polizisten, die eingestellt werden sollen, sondern es soll auch in der Verwaltung selbst eingestellt werden. Da sagt dann die Regierung, das ist notwendig, zum Beispiel für die Digitalisierung oder um eben das Sondervermögen Infrastruktur verteilen, abwickeln und umsetzen zu können.
Ja, und gestern, als es dann um die Einzelhaushalte ging, da hat sich die Landtagssitzung ja auch gezogen.
Genau, bis 19.30 Uhr. Der Haushalt wurde dann in seiner Gesamtheit so gegen, ja, 6:45 verabschiedet. Und das lag auch daran, dass es vormittags schon heftige Diskussionen gab beim Haushalt des Sozialministeriums und auch beim Haushalt des Bildungsministeriums. Und dann gab es auch noch ein Eklat in der Debatte über den Sozialhaushalt. Da hatte sich dann gestern die AfD zu Wort gemeldet und hat gesagt, sie sieht keine Notwendigkeit, zum Beispiel Demokratieprojekte zu fördern oder Maßnahmen zur Gleichstellung zu finanzieren. Und da hat dann der gesundheitspolitische Sprecher der CDU, Hermann Josef Schaaf, ziemlich harsch kritisiert und hat halt gesagt, die AfD, die richte ihr Menschenbild gegen Frauen, gegen Arme und gegen Behinderte, ich zitiere ihn da wörtlich, und man wolle aber ein soziales, vielfältiges und buntes Land, und da gehörten die Thesen der AfD eben nicht dazu, und damit das nicht so kommt, dafür müssten alle demokratischen Kräfte im Parlament kämpfen. Und für diese Rede hat der CDU-Mann Schaaf dann große Zustimmung bekommen aus der eigenen Partei, aber auch viel Applaus von Seiten der SPD.
Also da waren sich SPD und CDU auch mal einig. Das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, weil die beiden Parteien nach der Landtagswahl 2027 ja wahrscheinlich in eine große Koalition müssen. Da müssen sie ja auch zusammenarbeiten.
Genau, nach aktuellen Umfrageergebnissen, vor allem auch aus dem Saarland-Trend, den wir im SR veröffentlicht haben, kann es so kommen. Und ja, die Einigkeit gestern zwischen SPD und CDU bestand aber vor allem darin, dass der rechte Rand, also die AfD, nicht gestärkt werden darf. Die kommt nämlich im aktuellen Saarland-Trend auf 23% der Stimmen. Aber trotzdem gab es schon inhaltlich große Auseinandersetzungen zwischen SPD und CDU, eben vor allem beim Thema Bildung, aber auch beim Thema Stärkung der Wirtschaft.
Gestern Abend hat der Saarländische Landtag nach 2 Tagen langer Debatte einen Doppelhaushalt verabschiedet. Infos waren das von SR3 Politikreporterin Sabine Wachs. Vielen Dank. Für viele Gastronomen und Konsumenten in Wadern ist das wahrscheinlich ein ziemlicher Schock. Zum Ende des Jahres schließt dort nämlich der C&C Großmarkt. Wie es dazu kam, was jetzt aus dem Markt wird und wie die Gastronomie in Wadern darauf reagiert, das kann SR3-Reporter Max Zettler erzählen. Der ist nämlich gerade vor Ort in Wadern. Max, was ist mit dem C&C-Markt los?
Ich habe mich dazu mit dem Bürgermeister von Wadern, Jochen Kuttler, unterhalten. Und er hat erzählt, er hat ein Schreiben von Wasgau erhalten. Wasgau ist die Firma, die den C&C-Markt hier in Wadern betreibt. Und in dem Brief hieß es, der Laden wird zu wenig besucht, deshalb machen wir den dicht. Wer weiterhin zu C&C wolle, könne ja ins 55 Kilometer entfernte Neunkirchen fahren. Und das ist dem Bürgermeister übel aufgestoßen.
Neunkirchen ist jetzt von hier aus wirklich eine Weltreise. Ich fand es auch als Bürgermeister ziemlich krass, angeschrieben zu werden und dass mir jemand empfiehlt, meine eigene Stadt zu verlassen, um dann nach Neunkirchen zu fahren. Ehrlich gesagt, da kann man auch gleich in die Metro nach Duttweiler fahren, dann hat man das Original.
Zumachen soll der Wadener C&C-Markt dann am 31. Dezember, also in fast genau 3 Wochen. Der Brief selbst liegt mir nicht vor, den hat Wasgau mir auf kurzfristige Anfrage leider nicht zuschicken können.
Ja, das klingt irgendwie alles schon so ein bisschen definitiv gerade, aber weiß man denn schon, was mit dem Gebäude passiert? Soll das jetzt abgerissen werden?
Das soll tatsächlich stehen bleiben und umfunktioniert werden, meint Jochen Kuttler.
Wenn ich mich recht entsinne, soll dort die Logistik abgewickelt werden. Das heißt also, sollen Bestände aufgebaut werden, die dann im Onlinehandel angeboten werden. Das ist dann mehr ein Lager als ein Verkaufsraum und das bedauere ich sehr.
Bisher ist allerdings noch nicht so ganz klar, was mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom C&C-Markt passiert. Laut Waderns Bürgermeister sollen die wohl beim Berufswechsel begleitet werden, also fallen gelassen werden.
Ja, was sagt die städtische Gastronomie jetzt dazu? Ich nehme an, die ist da ja guter Kunde gewesen.
Ich habe mich mit ein paar Gastronomen unterhalten und tatsächlich trauern die dem C&C-Markt nicht so stark nach. Vereine wären tatsächlich eher so ein Ding gewesen, die den C&C-Markt besucht hätten. Christian Birtel ist Geschäftsführer und Koch im Domprobst und der hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie den Markt fast nie besucht haben, kaum genutzt haben.
Dadurch, dass wir hauptsächlich unsere Lieferungen vor Ort geliefert bekommen, ob es jetzt denn über den C&C Boxberg, VLG oder Provinzial ist, deswegen betrifft es uns jetzt hier selber nicht direkt. Natürlich ist es schade, dass man, wenn mal Fehlartikel sind, nicht mehr spontan hin einkaufen gehen kann. Deswegen ist halt da jetzt eine gute Planung in Zukunft wichtig, dass man sich alles gut im Voraus bestellt und liefern lässt.
Birtel und die anderen Gastronomen, mit denen ich gequatscht habe, meinten, dass im Restaurant mittlerweile sowieso kaum mehr Zeit ist, sich schnell ins Auto zu setzen und in den Großmarkt zu fahren oder vor den Vorbereitungen noch in den Großmarkt zu fahren. Deshalb ist der Dompropstchef aber umso zuversichtlicher, dass diese Umfunktionierung des C&C-Markts in Wadern die Wege bei Bestellungen zum Beispiel bei C&C in Neunkirchen verkürzt und dadurch spontanere Bestellungen möglich macht.
In Wadern schließt zum Ende des Jahres ein Großmarkt. Das hat zumindest viele dort überrascht und vor allem die Vereine haben den offenbar genutzt. Max Zettler hatte die Infos. Danke dir.
Gerne.
Haben Sie sich eigentlich auch schon mal die ein oder andere Nacht mit Videospielen um die Ohren geschlagen? Naja, Computerspiele sind ja schon längst nicht mehr nur so ein bisschen Gedaddel für Kinder und Jugendliche. Das zeigt sich auch an anderer Stelle. Gestern Abend nämlich wurde in Saarbrücken der Game Award Saar verliehen. Und da gab es Preise für Videogames im Wert von, halten Sie sich fest, 80.000 Euro, gefördert vom Wirtschaftsministerium. Mein Kollege Florian Rabari-Nejat war gestern mit dabei, ist jetzt im Studio. Flo, würdest du das bestätigen? Videospiele, die haben sich auch schon bei den Menschen über 50 etabliert?
Ja, auf jeden Fall. Also mittlerweile ist das wirklich nicht nur was für Kinder und Jugendliche. Es zocken auch immer mehr ältere Menschen. Gestern wurde zum Beispiel auch eine Studie erwähnt, wonach mehr Menschen über 50 zocken als unter 20. Liegt halt unter anderem daran, dass viele damals den Beginn der Videospiele miterlebt haben und dran geblieben sind und jetzt zum Beispiel auch mit ihren Kindern zocken. Und ob sinnloses Gedaddel ist oder diese schlimmen Ballerspiele, was man ja oft hört, kommt voll aufs Spiel an, hat auch Rufen Schumacher gestern gesagt, der den Hauptpreis für das beste Spiel gewonnen hat.
Ich vergleiche es immer ganz gern mit der Filmindustrie. Wenn man sich da jetzt nur Horrorfilme rauspickt und sagt, das ist die Filmindustrie, ist das natürlich nicht richtig. Es gibt so viele unterschiedliche Genres, wie auch in der Spielewelt. Und selbst die Horrorfilme haben ja auch ihre Daseinsberechtigung. Und so sind es auch die Shooter, wie man sie eigentlich nennt. Aber man darf auch nicht nur den Fokus auf diese Spiele legen.
Ja, es gab ja zum Beispiel auch einen Sonderpreis für pädagogischen Mehrwert. Welches Spiel hat den denn bekommen?
Das hat Drain bekommen. Worum es da geht, hat mir Geschäftsführer Ushan Ganeshanantan erzählt.
Also in diesem Spiel geht es darum, eine Story zu erzählen, wie Jugendliche mit Drogen konfrontiert werden. Und die Story eines jungen Menschen zu erzählen, wie er von Kind als Erwachsener immer in schwierigen Situationen gerät und wie er sich da entweder dafür oder dagegen entscheiden kann.
Ja, er sagt auch, dass sich Games gerade für solche härteren Themen anbieten, weil sie einfach interaktiver sind. Also so eine Geschichte selbst zu erleben und da auch selbst Entscheidungen zu treffen, macht dann einfach nochmal was anderes mit dir, als wenn dir einfach jemand ganz stumpf mit erhobenem Zeigefinger erklärt, dass Drogen doof sind.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Also Videospiele, können wir sagen, können mittlerweile mehr als nur zu bespaßen und bieten sogar die Möglichkeit, eben sich mit tiefgründigeren Themen zu beschäftigen. Ja, die Preise, die waren auch alle mit mindestens 10.000 Euro dotiert. Was bringt denn so ein Betrag?
Erstmal tatsächlich gar nicht so viel. Also so ein Spiel fertigzustellen kann gerne mal mehrere hunderttausend Euro kosten. Aber so eine Förderung kann dabei helfen, auf lange Sicht noch mehr Geld zu generieren. Das hat mir gestern Julian Kolbus erklärt, der auch einen Preis gewonnen hat und das auch nicht zum ersten Mal.
Die Preisgelder können trotzdem, gerade bei kleineren Studios, schon unheimlich viel bringen. Wir haben den Game Awards da vor vielen Jahren gewonnen, im allerersten Jahr, und haben mit den 10.000 Euro Outsourcing bezahlen können, mit dem wir in der Lage waren, einen Pitch-Prototype zu machen, mit dem wir in der Lage waren, zu einem Publisher zu gehen, mit dem wir in der Lage waren, den Eigenanteil, die Förderung zu bekommen. Und damit haben wir dann 100.000 Euro. Wir haben 10.000 Euro vom Preis gekommen. Aber wir haben am Ende ein Game für 200.000 plus davon finanziert, weil das einen Hebeleffekt hat, wenn man diesen kleinen Kickstart bekommt.
Alles klar. Also da haben sich dann gestern die Gewinner wahrscheinlich sehr drüber gefreut, über das Geld. Und tatsächlich, Flo, ich könnte mir vorstellen, dass ich auch mal Freude finden würde an so einem Computerspiel. Gestern Abend auf jeden Fall wurde der Game Award Saar verliehen in insgesamt 6 Kategorien. Vielen Dank.
Sehr gern.